Liebe Gemeinde, vor circa 5 Wochen, ich glaube genau 5 Wochen, am 1. September, habe ich schon mal gepredigt zum Thema Daniel, das Buch Daniel. Und ich hatte schon erzählt, dass wahrscheinlich ich noch mal eine Predigt darüber halten werde, und heute ist es soweit. Und da nicht alle bei der ersten Predigt dabei waren und einige sicher auch die Hauptaussagen durch Arbeit, Familie oder Arbeit in der Gemeinde bereits wieder vergessen haben, ein kurzer Rückblick auf die letzte Predigt. Der Bibeltext war damals Daniel 1, 1-21. Wir beschäftigten uns mit dem Weltherrscher. Damals war es Nebukadnezar. Aber wo sind die Weltherrscher heute? Gibt es denn moderne Weltherrscher? Und ich hatte 4 Beispiele erwähnt, zum Beispiel die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die während der Corona-Krise die Welt beherrscht hat. Die hat auch bis heute noch sehr großen Einfluss auf das ganze Weltgeschehen. Oder die Weltbank, die die Finanzströme in der ganzen Welt organisiert, auch ein Weltherrscher. Oder Weltherrscher, die wir vielleicht nicht benennen können, aber mit unserer Sprache passiert was. Wir sagen heute Christen und Christinnen oder Piloten, Pilotinnen. Also wir müssen immer 2 Geschlechter sagen, um gesetzestreu zu sein. Oder was auch passiert in unserer Zeit, wo wir auch nicht wissen, wer dahinter steckt, die biblischen Werte von Ehe und Familie. Die ändern sich, die gehen verloren. Also es gibt Weltherrscher, es passiert was, die ganze Welt wird gesteuert. Als 2. schauten wir uns Daniel an und seine 3 Freunde. Junge Leute, wirklich junge Leute, zwischen 12 und 14 Jahre alt. Denen wird ein neuer Name gegeben. Eine neue Identität soll damit erreicht werden. Und damit sollten sie ihre Heimat vergessen, das Judentum, ihren Glauben, alles sollte ausgelöscht werden. Das Interessante, die blieben aber ihren Gesetzen, der Heimat, ihren Gewohnheiten treu. Sie blieben ihrem Glauben treu und haben das den fremden Göttern geweihte Essen nicht angerührt. Daniel und seine Freunde, sie waren Influencer, Einflussnehmer, und sie prägten ihr Umfeld, das nach anderen Werten lebte. Und wir? Dann habe ich als Beispiel ein Erlebnis von Pater Gereon Goldmann vorgelesen. Das werden wir heute nochmal anschauen. Darauf könnt ihr euch freuen. Aber die Frage ist, wie leben wir Glauben in einer Umwelt mit ganz anderen Werten? Und was hilft uns dabei, was unterstützt uns dabei, Einflussnehmer zu sein, Influencer zu sein? Was können wir da von Daniel und seinen 3 Freunden lernen und konkret in unseren Alltag mit hineinnehmen? Nun, das Erste, mitteilen. Wir springen heute ein bisschen im Buch Daniel hin und her. Nebukadnezar hatte einen Traum, das war damals der Herrscher, der über das ganze Reich dort herrschte. Dieser Traum hat ihn erschreckt, zu Tode erschreckt. Gleichzeitig traut er aber seinen Weisen, seinen Traumdeutern und nicht mehr. Er vermutet, dass sie ihm laufend Lug und Trug erzählen. Er erzählt ihnen einen Traum. Und sie geben eine Erklärung, er kann das aber nicht prüfen. Da hat er eine Idee. Er sagt, holt mal die Weisen, und er befiehlt ihnen, den Traum und die Deutung zu erzählen. Und seine Weisen sagen, was der König fordert, ist zu hoch. Das ist zu viel, das geht zu weit. Und hier steigen wir jetzt in den Bibeltext ein. Wir hören Daniel 2, die Verse 12 bis 19. Da wurde der König sehr zornig und befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Auch Daniel und seine Gefährten suchte man, um sie zu töten. Da wandte sich Daniel mit einem Rat und Vorschlag an Arioch, den Obersten der Leibwache des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen von Babel zu töten. Und er fing an und sprach zu Arioch, dem der König Vollmacht gegeben hatte: Warum ist ein so strenges Urteil vom König ergangen? Und Arioch teilte es Daniel mit. Da ging Daniel hinein und bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Michael und Asaja mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten, wegen dieses Geheimnisses und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Da wurde Daniel das Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Daniel bekam in der Nacht den Traum und auch die Erklärung, die Deutung von Gott erklärt. Aber wie geht Daniel mit dieser Situation um? Es ist ernst, sehr ernst. Es geht um Leben und Tod. Daniel spricht den verantwortlichen Arioch direkt an, holt sich die notwendige Information und Bestätigung des gerüchteweise Gehörten. Er holt sich das jetzt aus erster Hand. Dann spricht er auch den König direkt an und bittet um eine Frist, die er auch erhält. Daniels Auftreten ist besonnen, unaufgeregt, klar, geradeaus. Und dann, das Erste, was er macht, dann geht er zu seinen drei Freunden und teilt das Problem, damit sie gemeinsam beten. Kein Weglaufen oder ängstliches Verstecken, kein Kopf in den Sand stecken. Er geht zu seinen Freunden und zusammen treten sie vor Gott und sie bitten Gott. Liebe Geschwister, wie gehen wir mit Fragen, Nöten und Schwierigkeiten um? Gehen wir zu Geschwistern aus der Gemeinde oder in unseren Hauskreis oder zu gläubigen Freunden und teilen unser Problem und wir beten, bitten, ringen gemeinsam vor Gott? Ich weiß, es passiert da und dort, aber ich glaube, viel zu wenig. Und ich möchte uns ermutigen, diesem Beispiel von Daniel nachzugehen. Ein aktuelles Beispiel. In der Beginn der Corona-Zeit, in der ganzen Angst, in der Unwissenheit, in der Unsicherheit des Lockdowns, den geschlossenen Kirchen und Gemeinden, haben sich täglich morgens um 7 Uhr einige Geschwister hier in der Stadtmission zum Austausch und zum Gebet getroffen. Unter Umgehung der nächtlichen Ausgangssperren konnten wir uns morgens treffen und als Kleingruppe hatten wir die Möglichkeit, Gemeinschaft zu haben und zu beten. Das hat uns persönlich gestärkt und uns Ausrichtung für den Umgang in dieser chaotischen Zeit gegeben. Oft versuchen wir vieles mit uns selbst auszumachen und wir gehen daran kaputt. Daniel zeigt uns einen anderen Weg. Er geht zu seinen Freunden und teilt. Ich weiß, dass Sorgen und Probleme schon jetzt unter uns geteilt werden, mit der Gemeindeleitung, den Ältesten und in den Hauskreisen. Doch ich möchte einfach nochmal ermutigen, es Daniel nachzumachen. Die Erfahrung zeigt, Gott handelt. Gewohnheit. ein neuer König kommt an die Macht, Darius. Und er strukturiert die Regierung ganz neu. Er setzt 120 Statthalter ein und über die Statthalter werden drei Fürsten gesetzt. Einer davon Daniel. Der übertraf mit seiner Weisheit und erzeugte durch seine Weisheit, durch sein Wissen, durch seinen Umgang mit den Menschen extremen Neid. Aber seine Wettbewerber, seine Mitbewerber fanden keinen Ansatz, ihn wegen sachlicher Vergehen oder anderer Gründe anzuschwärzen und seines Postens entheben zu lassen. Aber er verehrte Gott, seinen Gott. Wir hören aus Daniel 6, die Verse 6 bis 12. Da sprachen die Männer: Wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Treue zum Gesetz seines Gottes. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm: Der König Darius lebe ewig. Es haben die Fürsten des Königreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es sollte ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, außer vor dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Darum, o König, wolltest du ein Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das niemand aufheben kann. So ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er auch vorher zu tun pflegte. Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Soweit der Text. Wir haben schon gesehen, dass die vier jungen Männer ihren Glauben entschlossen im Alltag umsetzten und keinen anderen Göttern folgten als nur dem lebendigen Gott ihrer Väter. Auch wenn ihr Name geändert wurde, ihre Identität geändert werden sollte, ihr Herz blieb das gleiche und brannte für den Herrn. Daniels und seiner Freunde Hingabe und Entschiedenheit für Gott drückte sich nicht nur aus, sich nicht zu verunreinigen, sondern ihre enge Beziehung zu Gott erkennen wir besonders auch an ihrem Gebetsleben. Ihr Gespräch mit Gott bestand dabei nicht aus Stoßgebeten, wenn mal nichts mehr ging, sondern sie suchten regelmäßig, intensiv die Stille, um mit Gott alleine zu sein, seine Stimme zu hören und ihn zu preisen und ihm zu danken und auch ihre Fürbitten vorzubringen. Wir hörten gerade von Daniel in dem Textabschnitt: Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte. Und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Der Vers 11. Was ich da bemerke, was mir auffällt, diese Gewohnheit, diese Regelmäßigkeit machte sein Leben aus. Welche guten, den Glauben prägenden Gewohnheiten haben wir in unserem Leben, in unseren Familien? Von meinen Eltern lernte ich den regelmäßigen Gottesdienstbesuch. Und damit meine ich jeden Sonntag. Egal, wer predigt, egal, ob Kindergottesdienst ist oder nicht, das war meinen Eltern wichtig und hat auch mich später und auch unsere Familie dann geprägt. Oder den Kindern abends, wenn sie ins Bett gehen, aus der Kinderbibel vorlesen oder beten gemeinsam. Oder das Tischgebet, auch in der Öffentlichkeit, im Restaurant. Bibellesen und das tägliche Gebet allein oder auch mit dem Ehepartner. Sind das noch Gewohnheiten, die wir leben? Sind wir in diesem Sinne Influencer, Einflussnehmer für unsere Umgebung? Wir haben oft kaum Zeit, nicht einmal für ein Tischgebet oder Gebet überhaupt. Oder wir füllen die Zeit mit anderen unnützen Beschäftigungen. Daniel, Hanania, Mischael und Asaja waren im Kleinen treu gewesen. Und Gott hat ihnen daraufhin größere Aufgaben übertragen. Gewohnheit. 100% Gottvertrauen, Ausgang offen. In einem beweisen die vier jungen Männer ihren Glauben gegen allen Trend und auch eine große Reife. Nebukadnezar, wir springen jetzt wieder zurück, lässt ein großes Bild erstellen und alle Bürger seines riesigen Reiches sollen davor niederfallen und es anbeten. Wer es nicht machen wird, wird in den Feuerofen geworfen. Und natürlich, Daniels Freunde in hohen Regierungspositionen werden denunziert und vor den zornigen König gebracht. Wir lesen aus Daniel 3, die Verse 15 bis 18. Werdet ihr das Bild aber nicht anbeten, dann sollt ihr zur selben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Da fingen an Sadrach, Mesach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar: Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen. Und auch aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Dieser Standpunkt, dieses Vertrauen hat mich persönlich berührt. Keinen Millimeter weichen die drei Freunde zurück. Nicht um ihre Position zu behalten oder das gute Leben als Statthalter des Königs weiter genießen zu können oder auch nur um dem durchaus möglichen Feuertod zu entgehen. Sie stellen sich unter die Allmacht Gottes. Er kann. Kein Zweifel. Aber er muss nicht. Der Ausgang ist offen. Und ich glaube, das ist für uns auch ein wichtiges Lernen, wenn wir beten um Gesundheit. Gott kann gesund machen, aber er muss nicht. Der Ausgang ist offen und bleibt ihm erhalten. Ein Beispiel. Ich wollte euch nochmal diese Geschichte vorlesen aus dem Zweiten Weltkrieg. Eine Gruppe von Priesterstudenten sind in der SS und werden zum Fahneneid gebeten. Da beginnt die Geschichte. Am Abend zuvor erfuhren wir, dass die Vereidigung ohne Erwähnung des Namens Gottes vor sich gehen sollte. Eine solche Zeremonie konnten wir auf keinen Fall als Eid ansehen. Am nächsten Morgen standen zwei Abteilungen in Reih und Glied. Wir Seminaristen waren am rechten Flügel, alle in der ersten Reihe. Der Oberst sprach ein paar Worte über die Bedeutung des Eides. Nach dem Kommando stillgestanden, sprach ein Offizier die Eidesformel vor. Sie lautete: Ich schwöre bei der Ehre des deutschen Blutes. Dabei mussten alle den rechten Arm heben. Wir Seminaristen rührten uns nicht. Das fiel natürlich auf. Wir wurden kurz darauf zum Rapport befohlen. Wir erklärten, dass es ohne Gott für uns keinen Eid gebe. Natürlich wussten wir, dass es nun Schwierigkeiten geben würde. Aber wir hatten uns abgesprochen, in grundsätzlichen Fragen keinen Zentimeter nachzugeben. Der Oberst schwieg eine Weile, dann wollte er wissen, aus welchem Beruf wir kämen. Nachdem wir ihm geantwortet hatten, fragte er erstaunt: Wie kommen Sie denn zur SS? Damit schien alles erledigt zu sein, doch am nächsten Morgen wurden wir zum Kommandeur berufen. Dort hörten wir, dass wir frei seien, in dieser SS-Einheit zu bleiben oder uns wieder zur Wehrmacht zurückversetzen zu lassen. Ich fragte sofort, was nun mit dem Eid sei. Seine Antwort: Das ist kein Problem. Ich werde Sie mit den für Sie gültigen Worten vereidigen lassen. In kurzer Zeit wurde von einer gar nicht weit entfernten Einheit der Wehrmacht ein Offizier geholt. Wir wurden vereidigt mit den Worten: So wahr mir Gott helfe. Anschließend gab uns der Oberst selbst die Versicherung, dass wir auch als Mitglieder der SS-Polizeidivision immer ungehindert unsere religiösen Pflichten erfüllen dürften. Von dem Wandel der Dinge noch ganz verwirrt fragte ich, warum man uns bei der SS-Division behalten wolle und uns plötzlich religiöse Freiheit verspreche, obwohl wir doch gerade wegen unserer religiösen Überzeugung bei der Wehrmacht so viele Schwierigkeiten gehabt hätten und so oft lächerlich gemacht worden seien. Die Antwort überraschte uns aufs Neue. Sie sind begabte und gebildete Leute. Die Ablehnung eines für sie ungültigen Eides zeigt uns, dass sie Charakter haben. Solche Männer brauchen wir in der SS. Männer, die Intelligenz und Mut besitzen und zu ihrem einmal gegebenen Wort stehen. Dieser Krieg wird schwierig werden. Eine Eliteeinheit wie diese SS-Division wird den Sieg schaffen, wenn Männer wie Sie in ihr dienen. Wir waren nach diesen Worten sprachlos und blieben in der SS. Gereon Goldmann und seine Mitseminaristen lebten das, was auch Daniel und seine Freunde gelebt haben: Mitteilen, sich gegenseitig unterstützen. Ich habe vorgelesen, aber wir hatten uns abgesprochen, in den grundsätzlichen Fragen keinen Zentimeter nachzugeben. Gute Gewohnheiten und Prägungen klar ausleben und dazu stehen. Die Versicherung dieses Obersts, dass sie immer ungehindert ihre religiösen Pflichten, das heißt beten, in der Bibel lesen, bis hin Gottesdienst zu feiern, erfüllen dürften. Und das hundertprozentige Gottvertrauen, Ausgang so oder so. Natürlich wussten wir, dass es nun Schwierigkeiten geben würde, Und es gab Schwierigkeiten. Und wir Jesus sagt, wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Matthäus 10, Vers 33. Das ist eine Aussage, die uns wachrütteln muss. Klar Position zu beziehen und unser Leben als Christ nicht zu verstecken. Auch wir stehen vor der Herausforderung, unseren Glauben zu leben und unseren Überzeugungen treu zu bleiben. Keine faulen Kompromisse einzugehen. Das allein würde ja schon reichen, aber Gott will mehr. Gott will, dass wir Einfluss nehmen auf unser Umfeld, unsere Orte, unsere Mitmenschen. Er ist ein Gott, der liebt und rettet. Das hat Daniel erfahren und er hat es weitergegeben. Das erfahren wir auch heute. Geben wir es weiter? Nehmen wir Einfluss? Sind wir Influencer? Was nehmen wir aus dieser Predigt in die Woche mit? Ich möchte gute Freunde in meine Schwierigkeiten und Probleme einbeziehen. Ich möchte meine Erziehung durch Eltern, durch die Gemeinde, zum Beispiel biblischer Unterricht und guten Gewohnheiten und Traditionen wie Gottesdienstbesuch und Gebet, Bibellesen, treu bleiben. Ich möchte entschieden und kompromisslos für Gott leben. Ich möchte Gottesfurcht statt Menschenfurcht leben. Ausgang so oder so. Ich möchte Influencer für Gott sein. Amen.